Erstes Kapitel. Juli 1934. Das Ticken der Uhr machte mich schläfrig. In diesem reizlosen, weiß gestrichenen Raum, wo es außer ein paar braunen Sitzbänken keine weiteren Möbel gab, war ich die einzige Wartende. Gelangweilt spielte ich mit der alten Münze, die Darren mir bei einem unserer ersten Ausflüge geschenkt hatte und die ich an einer Silberkette bei mir trug. Als ich das Metall auf meiner Haut spürte, dachte ich zurück an die Insel, die einmal die Heimat eines Piratenkapitäns gewesen war, und sehnte mich nach dem Duft der Meeresbrise und dem Rufen der Möwen. Doch hier im Hospital gab es nur den Geruch von Desinfektionsmitteln, ferne Schritte und das zeitweilige Klappen von Türen. Mein Blick wanderte durch den Raum. Die Zeitung auf der Bank neben dem Fenster war von gestern. Die Artikel darin waren mir vertraut, denn Darren hatte das Blatt abonniert. An einer der Wände hing ein kleines Bild, das ein Segelboot zeigte. Ich hatte es in den vergangenen Tagen so oft angeschaut, dass ich jeden Pinselstrich auswendig kannte. Schließlich blickte ich zum Fenster. Ein Regenschauer hatte den Staub an den Scheiben in dunkle Schlieren verwandelt. Gerade versuchte das Sonnenlicht, sich Bahn durch die Wolkenberge zu brechen. Ich hatte schon hübschere Dinge durch ein Krankenhausfenster gesehen. Das Bettenhaus gegenüber wirkte grau, deprimierend und reizlos. Große Fetzen Farbe waren von der Fassade abgeblättert. Die Feuerleiter, die es hier in fast jedem höheren Gebäude gab, war rostig. In Paris hat es immerhin einen Garten gegeben, der um diese Jahreszeit in voller Blüte stand. Jeden Tag, an dem ich hier saß, dachte ich mindestens einmal an das Hôpital Lariboisière, wahrscheinlich, weil Henny mich dort besucht hatte. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich unsere Lage einmal umkehren würde. Henny war immer die Starke gewesen, die sich in allen Situationen zurechtfinden konnte. Sie hatte in Paris sofort Erfolg gehabt, hatte einen Geliebten gefunden und war aufgestiegen, während ich die arme Kirchenmaus war, die froh sein konnte, dass ihre Freundin sie unterstützte. Nun lag sie schon seit fast 2 Wochen hier. Eine verarmte, kranke Frau, fern ihrer Heimat, die im Flur vor Darrens Wohnung zusammengebrochen war. Wie leicht hätte ich damals an ihrer Stelle sein können. Damals, als mein Vater sich von mir losgesagt hatte. Wäre Henny nicht gewesen, hätte sie mich nicht bei sich in ihrer Berliner Wohnung aufgenommen, wäre ich möglicherweise irgendwo elend gestorben. Ja, nun war es an mir, ihr zu helfen. »Miss Krohn«, riss mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Sie klang dunkel und beruhigend, genau das Richtige, um Patienten die Angst zu nehmen. Langsam wandte ich mich zu der weiß gekleideten Gestalt um, die im Türrahmen stand. »Ja, Herr Doktor?« Er hatte mir bei unserem ersten Zusammentreffen seinen Namen genannt, aber der war mir entfallen. »Ihre Freundin ist jetzt wach. Wenn Sie möchten, können Sie gern zu ihr.« Oh, »vielen Dank.« Ich erhob mich und griff nach meiner Handtasche. In meinem blauen Kostüm mit den dazu passenden Pumps wirkte ich wie eine Geschäftsfrau. Während meiner Besuche hatte ich festgestellt, dass ich zuvorkommender behandelt wurde, wenn ich förmlich gekleidet war. Ich schloss mich dem Arzt an und verließ den Warteraum. »Higgins«, fiel es mir ein, als wir die Stationstür durchquerten. Der Mann, dem ich folgte, hieß Dr. Higgins. Er hatte Dr. Miller abgelöst und war seit Anfang dieser Woche für Henny verantwortlich. Sein hellblonder Haarschopf war dicht und gepflegt, doch die dunklen Ringe unter seinen blauen Augen erzählten von der Mühsal seiner Arbeit, den langen Stunden an irgendwelchen Krankenbetten, den Begegnungen mit verzweifelten Patienten und deren Angehörigen. Vor der Tür von Hennys Zimmer machten wir Halt. Sie hatte Glück gehabt, in einem Zweibettzimmer untergebracht zu werden. Dieses war eigentlich nur besser situierten Patientinnen vorbehalten. Doch ihre Krankheit verlangte eine gewisse Isolierung. Außerdem waren die Krankensäle vollständig belegt. Sie werden sich freuen zu hören, dass es Ihrer Freundin wieder etwas besser geht, sagte Dr. Higgins. Ja, die Lungenentzündung zieht sich glücklicherweise weiter zurück. Zunehmende Sorgen macht uns allerdings die Opiumsucht. Wir dürfen ihr wegen der Lunge kein medizinisches Opiat geben, sonst würde die Gefahr bestehen, dass sie einen Atemstillstand erleidet. Allerdings kommt es als Folge des Entzugs immer wieder zu Angstzuständen und starken Schweißausbrüchen. Ich starrte den Arzt an. »Wie wird es denn weitergehen?«, fragte ich. »Ich meine, sie muss doch von dem Zeug weg, nicht wahr?«
»Natürlich muss sie das.«
Eine Sorgenfalte erschien auf der Stirn des Arztes. Er schien kurz mit sich zu ringen, dann antwortete er,
»Es wird nicht ganz einfach werden.
Opiate wirken auf das Gehirn. Angst, Wahnvorstellungen und Depressionen sind denkbar.
Jetzt geben wir ihr Beruhigungsmittel, deshalb sind die Symptome nicht ganz so stark ausgeprägt. Sie sollte den Entzug unbedingt unter ärztlicher Aufsicht durchführen. Besser noch in einer Klinik.
Es gibt Sanatorien, die speziell darauf ausgerichtet sind, Sucht zu bekämpfen.
Ich könnte Ihnen einige Adressen geben, allerdings ist der Aufenthalt dort nicht ganz billig.
Ein Schauer durchzog mich. Und gleichzeitig auch Wut auf Joël. Hätte er sie nicht mit dem Opium in Berührung gebracht? Das wäre sehr freundlich von Ihnen, gab ich zurück und verdrängte schnell die Gedanken. Über Hennys Geliebten und die Kosten für ihre Genesung konnte ich mir später noch Sorgen machen. Danke.
Okay, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ansonsten sehen wir uns morgen, nehme ich an?
Ich nickte. Ja, wir sehen uns morgen. Vielen Dank, Dr. Higgins. Der Arzt lächelte mir zu, wandte sich um und verschwand mit wehendem Kittel im Gang. Ich atmete tief durch, zog ein kleines, buntes Tuch aus der Tasche und band es mir, wie es eine Krankenschwester mir geraten hatte, vors Gesicht. Dann klopfte ich. Ich wusste, dass Henny nur flüsternd antworten konnte, also wartete ich einen Atemzug und drückte die Klinke herunter.